Dieser Podcast wird präsentiert von Bode, Ihrem Energieberater. Beratung, Planung, Fördermittel und Finanzdienstleistungen, alles aus einer Hand. Unter www.bode.ms.
Preußen Privat, der ganz persönliche Preußen-Münster-Podcast mit Joachim Schut und Philipp Böckmann.
Ja, frohes neues Jahr aus der Bode-Loge im Preußenstadion. Ich bin Philipp Böckmann.
Mein Name ist Joachim Schut und unser heutiger Gast im Podcast Preußen Privat ist ein Neuzugang der Preußen, der allerdings nicht unten auf dem Rasen steht, sondern dafür sorgt, dass alles auf dem Rasen läuft. Willkommen, Jan Upus, der neue Sportdirektor.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
Du bist seit Oktober jetzt im Amt bei Preußen. Und wie fühlt sich das an? Schon viel länger oder musst du noch ganz viel lernen? Musst du noch sagen, ist noch alles neu für mich? Und
ja, es fühlt sich erstmal sehr gut an. Vom ersten Tag an, ich bin hier sehr gut aufgenommen worden von der Mannschaft, vom Trainer und Funktionsteam, von allen Mitarbeitern und auch allen Leuten rund um den Verein herum. Also kann ich sagen, ich fühle mich sehr wohl. Es fühlt sich sehr gut an von Tag 1 bis heute. Es fühlt sich tatsächlich schon etwas länger an, weil die Phase trotzdem schon intensiv war, wir sehr vieles schon zusammen erlebt haben, sehr vieles auch zusammen in die Wege geleitet haben und trotzdem sind natürlich ein paar Dinge auch noch neu. Das ist ja klar, das wird sich sicherlich auch noch ein paar Wochen und Monate noch so ziehen, dass ich in einige Dinge noch einkommen muss.
Trotzdem muss man natürlich schon ein ganz kleines Fazit erstmal ziehen. Die Hinrunde ist gelaufen, wir stehen kurz vorm Start in die Rückrunde. Mit was für einem Gefühl bist du aus der Hinrunde rausgegangen? Platz 12, 20 Punkte, reicht das nicht? Unzufrieden, zufrieden?
Die Frage ist, wozu reicht es? Grundsätzlich, das habe ich ja zu Beginn meiner Zeit hier in Münster gesagt, glaube ich schon, dass man bei aller Ambition, die wir dann haben und die wir auch weiterentwickeln wollen und auch allen Träumen, die wir zulassen wollen, dass man einmal die Grundlage schaffen muss, dass man sagt, das ist keine Selbstverständlichkeit für Preußen Münster, jetzt gerade in der zweiten Liga zu spielen und hier auch Spiele zu gewinnen. Und trotzdem haben wir natürlich in jedem Spiel die Ambition, das Spiel zu gewinnen. Wir kämpfen um jeden Punkt. Und ich würde sagen, dass die Resultate aus der Hinrunde durchaus zufriedenstellend sind, insbesondere aber die Leistung in der Hinrunde zufriedenstellend ist. Es wäre hier und da auch noch ein Punkt mehr drin gewesen. Und insbesondere zufriedenstellend ist das Potenzial, das wir gesehen haben in der Hinrunde. Weil ich glaube, dass das Potenzial auch hier und da durchkam, wo dann, wie gesagt, am Ende der Punkt vielleicht fehlte, vielleicht teilweise auch zu Recht fehlte, weil wir dann auch noch Fehler gemacht haben. Aber ich glaube, wenn man das Gesamtbild sieht aus der Hinrunde, Resultate, Leistung und Potenziale, die wir in unserer Gruppe noch sehen, dann darf man als Preußen-Münster-Sympathisant oder Mitarbeiter sehr zufrieden sein mit der Hinrunde.
Der Trainervorgänger Hiltmann hat immer gesagt, also wir stehen nicht auf dem Abstiegsplatz, also ist doch alles gut, mehr hat man gar nicht von uns verlangt. Wenn wir am Ende auch 15. oder 16. sind wir alle zufrieden. Ist das bei euch jetzt auch so, dass er sagt, wenn wir 15. werden, die Klasse sicher halten, ist alles gut oder sind die Ambitionen schon etwas mehr?
Also ich kann die Aussage erstmal total nachvollziehen, weil die ja zu dem passt, was ich gerade gesagt habe. Ich glaube, dass es keine Selbstverständlichkeit ist, in der Spielklasse zu spielen. Das gilt für ganz viele Vereine und natürlich für Preußen Münster als relativ frischen Aufsteiger, der viele Jahre in der dritten oder sogar vierten Liga unterwegs war, gilt das sicherlich auch und auch diese Saison noch. Und trotzdem ist unsere Ambition ein bisschen eine andere, dass wir nicht allzu sehr nach hinten schauen wollen, sondern erstmal nach vorne. Wir haben schon das Ziel, möglichst viele Spiele zu gewinnen, möglichst viele große Mannschaften zu ärgern. Das ist jetzt nicht gebunden an einen Tabellenplatz. Von daher kann ich die Aussage so erstmal unterschreiben, dass wir sicherlich damit ein wichtiges Ziel erreichen würden für die Entwicklung des Vereins. Aber unsere Ambition als Gruppe ist schon eine andere, dass wir ein bisschen weiter nach oben schielen und vor allem jedes einzelne Spiel so angehen, dass wir das Maximum rausholen wollen.
Inwieweit konntest du jetzt schon gestalten oder war jetzt erstmal ein bisschen sich alles anschauen und gucken, wie was läuft, angesagt? Bist du dann noch in der Phase viel beobachten oder konntest du schon aktiv eine Menge gestalten?
Ja, es ist schon so, dass gerade in den ersten Wochen das Beobachten natürlich überwiegt, aber ich habe, glaube ich, von Tag 1 an auch meinen Input mit reingebracht und auch ein paar Kleinigkeiten schon verändert. Wir haben ein paar Dinge umgestellt in der täglichen Arbeit, aber gemeinsam. Also es ist nicht so, dass ich dann herkomme und sage, jetzt machen wir das so, sondern es sind immer Anregungen. Das logischerweise teile ich meine Beobachtungen mit dem ganzen Team. Und so haben wir ein paar Dinge schon entwickelt, schon ein paar Dinge angepasst in der täglichen Arbeit. Wir sind in strategischen Themen ja sowieso immer dabei. Da war der Verein auch schon aktiv, bevor ich gekommen bin, war da an Themen dran. Logischerweise bringe ich aber auch da mich jetzt ein. Also es ist so ein Mittelding. Ich denke, es ist logischerweise, so ist das bei langfristigen Themen, die Ergebnisse erst später sichtbar werden, das bringt das so mit sich, aber ich habe auch hier und da jetzt schon mich einbringen können.
Aber wie sieht denn so ein ganz normaler Arbeitstag von Jan Upus aus? Also ist kein Spieltag und ist auch nicht der Tag vor dem Spiel, sondern ich sag mal Wochentag, Mittwochs, ihr spielt Samstags, ihr habt vor Sonntags gespielt. Was passiert an so einem Tag?
Ja, das richtig Schöne an meinem Job ist, das weiß ich vorher auch nicht immer zu 100%. Also es ist schon im Fußball so, dass immer irgendwas passiert und man sich auf nichts so zu 100% einstellen kann. Grundsätzlich ist mein Job ja, rund um die Mannschaft ansprechbar zu sein für alle Themen und viel mitzubekommen, viel zu beobachten, aber auch dann viele Dinge in die richtige Wege zu oder richtigen, ja doch in die richtigen Wege zu lenken, viel zu kommunizieren mit allen Menschen rund ums Team, die wichtig sind. Von daher entstehen da immer wieder neue Situationen. So die Routine ist schon, dass wir an Trainingstagen uns immer 2 Stunden vorm Training einmal treffen mit dem ganzen Team, also mit dem Trainerteam.
Mit dem Staff. Ne?
Und einmal den Tag so durchsprechen, gesundheitliche Themen durchsprechen, unsere Spieler Ablauf durchsprechen. Und dann haben wir schon mal uns einmal gesehen und haben die Möglichkeit, uns auszutauschen. Danach bis zum Training ist meistens so, dass ich die Zeit nutze, um Spielergespräche zu führen, Mitarbeitergespräche zu führen, mal reinzuhören in bestimmte Themen. Das Training schaue ich mir gerne an, ich schaffe es leider nicht immer, weil natürlich auch ein paar andere Themen noch anstehen. Also sitze ich dann die nächsten Stunden oft in irgendwelchen Besprechungen rund um unsere Mannschaft. Das können Themen sein wie Medizin, das kann ein Thema sein wie Scouting, Kaderplanung, Teamorganisation, manchmal auch Themen rund um den Sport, also die gar nicht direkt mit der Mannschaft zusammenhängen, wo aber die Mannschaft betroffen sein kann und dann schon wichtig ist, dass ich als Vertreter der Mannschaft mit dabei bin und mich einbringen kann mit unserer Meinung zu Themen. Und ja, dann ist immer mal wieder so, dass auch Dinge, wie gesagt, spontan reinkommen.
Aber wenn du auch mit Spielern sprichst oder Spielergespräche machst, du brauchst auch Vertrauen im Prinzip der Spieler. Hat das lange gedauert, bis sie dich akzeptiert haben? Ich meine, da kommt ein Neuer dahin und der setzt sich jetzt mit mir als Spieler hin und sagt, sag mal, erzähl, mach mal so. Sind die offen sofort gewesen oder merkst du, da braucht man ein bisschen Zeit für, um die zu knacken? Die müssen sehen, dass ich es gut meine, dass ich immer dabei bin.
Ja, ich hoffe, sie merken, dass ich es gut mit ihnen meine. Ich versuche mit den Spielern, oder nicht versuche, ich gehe mit den Spielern sehr ehrlich um, ich gehe mit den Spielern offen um und mir ist tatsächlich auch jeder Spieler sehr wichtig, auch als Mensch wichtig. Von daher hoffe ich, dass die Jungs es alle auch so wahrnehmen. Ich muss aber sagen, dass ich da einen großen Vertrauensvorschuss bekommen habe von allen. Also ich hatte zu keiner Zeit das Gefühl, dass da irgendwer erstmal taktiert oder vorsichtig ist, sondern ich glaube, jeder hat sich so gegeben, wie er auch tatsächlich ist und hat hoffentlich auch gemerkt, dass er das bei mir auch genauso machen kann. Es wird immer mal schwierige Phasen geben und ich kann nicht alle Probleme der Jungs lösen, aber ich versuche schon und wir alle versuchen schon mit den Spielern so ehrlich, so offen wie möglich umzugehen und wie gesagt, neben dem Spieler immer auch den Menschen zu sehen.
Du bist ja gebürtig aus Münster. Wann ging es da los mit Fußball bei dir?
Ah, das kann ich so ganz genau gar nicht sagen. Das wird sehr, sehr früh gewesen sein. Also schon in ganz, ganz jungen Jahren, dass man das erste Mal so ein bisschen irgendwie mitkickt bei uns vorm Haus auf der Wiese. Ich glaube, das erste Mal im Verein gespielt habe ich dann so mit 6 oder 7 Jahren.
Wo war das?
Borussia Münster.
Ah, okay.
An der Grevingstraße.
Bei euch auf der Wiese vorm Haus, wo kommst du her? Wo ist dein Elternhaus? In welchem Stadtteil oder wo steht das?
Plugendorf. Plugendorf haben wir gewohnt und zwischen den Häusern war eine Wiese und ein Garagenhof. Ich glaube, beides gibt es heute nicht mehr. Aber da haben wir dann gerne die Wiese. Und wenn die Wiese dann nicht bespielbar war, mal einen Tag aufgrund von Regenfällen, dann mussten wir ausweichen in den Garagenhof und haben da viele, viele Stunden verbracht.
War da Preußen Münster schon up to date? Hattest du die schon immer wieder auf dem Schirm und hast das verfolgt, auch schon in jungen Jahren?
Ja, doch, auf jeden Fall. Ich hatte das Glück, dass mein Vater mich sehr früh an den Verein herangeführt hat. Also ich war das erste Mal hier im Stadion, dann weiß ich nicht, muss ich 3, 4 Jahre alt gewesen sein. Also sehr, sehr früh. Es war sicherlich nicht so, dass ich von dem Zeitpunkt an durchgehend Preußen-Fan war, aber es ist schon so, dass die Sympathie dann immer da war und dann in etwas späteren Jahren, ich weiß nicht, mit 8, 9 oder so, waren wir dann auch als Familie öfter mal im Stadion und ab da war ich dann vollends infiziert.
Aber auch so, dass du, wenn ihr auf dem Garagenhof gekickt habt, ein Preußenspieler warst oder warst du dann doch eher der Star von Bayern München oder von Borussia Dortmund, die das ja Jungs in dem Alter
ja, machen, klar,
ich bin jetzt
klar.
So und so.
Also ich habe natürlich auch mal den Michael Zorc von Borussia Dortmund nachgespielt oder so. Aber es war schon bei mir und bei meinem Bruder schon, glaube ich, sehr, sehr überdurchschnittlich viel Preußen Münster immer Thema. Weil wir oft im Stadion waren, wir logischerweise kannten wir alle Spieler. Für uns war Preußen Münster schon eine große Nummer. Und es hat sich jetzt auch nicht gebissen mit beispielsweise Borussia Dortmund. Aber für uns war Preußen jetzt, stand jetzt nicht dahinter, sondern es hat schon eine sehr, sehr große Rolle eingenommen.
Du hast ja in der Jugend schon deine erste Trainerrolle gehabt. Wie ist das denn zustande gekommen?
Ich war als B-Jugendspieler bei Borussia Münster irgendwie verletzt eine Zeit lang und mein ehemaliger Trainer bei den Minikickern, der hatte dann damals wieder angefangen, eine Mannschaft zu trainieren und suchte einen Co-Trainer. Und ich weiß nicht genau, inwiefern er jetzt tatsächlich große Not hatte und deshalb mich gefragt hat oder vielleicht auch irgendwie mir einen Gefallen tun wollte und mich so ein bisschen mal, weil er vielleicht geahnt hat, dass das was sein könnte für mich, hat er mich so ein bisschen dazu geholt. Es ging dann los mit einmal die Woche irgendwie ein bisschen Minikicker-Training.
Das war bei Borussia?
Bei Borussia, genau. Und daraus wurde dann irgendwann mehr. Ich habe dann irgendwann auch gemerkt, dass mir das sehr viel Spaß macht und ich da auch ein gewisses Talent für hatte und habe in der Zeit, in der ich dann schon nicht mehr selber gespielt habe, dann weiterhin als Trainer gearbeitet. Bin dann irgendwann U13-Trainer geworden. Und da hat man dann nochmal gegen Preußen Münster gespielt. Dann wurde man ein Spieler von uns rübergeholt zu Preußen. Und irgendwann ist denen wohl aufgefallen, dass ich das ganz gut mache. Und dann haben damals Andreas Schwan, Bernhard Niewöhner und Martin Kastner zusammen den Versuch gestartet, mich zu Preußen zu holen. Und das
hat geklappt
sogar. Es hat geklappt, ja. Es war schon... ja, also natürlich war es erstmal eine Ehre oder man freut sich natürlich sehr, wenn das auffällt, wenn man gefragt wird vom größten Verein der Stadt. Dann war es auch so, dass ich zu der Zeit, muss man schon sagen, wurde Preußen Münster auch sehr kritisch gesehen, generell in der Stadt. Ja, die Profimannschaft, aber auch die Jugendabteilung, von mir nicht. Ich glaube, das lag dann auch daran, dass ich, wie gesagt, schon eine Beziehung hatte zum Verein. Ich habe dann die handelnden Personen kennengelernt und war sofort überzeugt, hatte ein sehr, sehr gutes Gefühl damals hier und von daher war das für mich dann auch der logische Schritt, wenn ich das ernst meine als Trainer. Und da ging es nicht darum, das mal beruflich zu machen, aber ich wollte schon gucken, wie weit kann ich kommen. Und dann war klar, wenn ich das ernst meine und mal wirklich schauen möchte, wie weit der Weg gehen kann, dann kann ich jetzt nicht Nein sagen, sondern muss das machen und zu Preußen gehen.
Trotz allem, wenn du sagst, da war noch nicht dran gedacht worden, dass das mal beruflich werden könnte, Trainer, aber warum ist es nicht beruflich geworden? Sagen wir mal so, du hast ja auch Spaß dran gehabt wahrscheinlich und hast dann auch mal vielleicht irgendwann überlegt, könnte das was werden? Warum nicht Trainer? Du könntest ja hier rein theoretisch jetzt auch als Trainer sitzen.
Das stimmt. Ich habe ja dann eine Zeit lang beruflich als Trainer gearbeitet. Also ich bin dann nach Kiel gegangen, war da auch U13-Trainer und bin dann, als ich mit dem Studium durch war, da angestellt worden als U16-Trainer. Das waren überragende Jahre. Also den ganzen Tag sich hauptberuflich mit Fußball zu beschäftigen, war für mich natürlich nach dem Studium großartig. Ich habe diesen Trainerjob in der Jugend geliebt. Und im Jahr 2018 war es aber so, dass dann Fabian Wohlgemuth nach Kiel kam als neuer Sportgeschäftsführer. Tim Walter war der Cheftrainer und beide waren auf der Suche nach einem Teammanager. Also jemandem, der irgendwie unterstützt, der so ein bisschen als rechte Hand der Geschäftsführung agieren kann, der aber auch direkt in der Mannschaft organisieren kann und für den Trainer unterstützen kann. Und das war so ähnlich damals, dann wieder eine Situation, wo ich gedacht habe, da kann ich jetzt nicht Nein sagen. Also es hat mir als Trainer total viel Spaß gemacht. Es war auch angedacht, dann vielleicht als Jugendtrainer den nächsten Schritt zu gehen in eine höhere Mannschaft. Aber irgendwie hat sich das für mich so als einmalige Gelegenheit dargestellt, in den Profifußball zu kommen und ihn zumindest mal kennenzulernen. Auch da war der Gedanke wieder gar nicht, daraus jetzt eine große Laufbahn zu machen und da das Ganze weiterzuentwickeln. Ich wollte es einfach mal gesehen haben und habe dann wieder aus gleichem Antrieb eigentlich gesagt, da kann ich jetzt nicht Nein sagen, das muss ich mal versuchen.
Du hast BWL studiert, hat dir das was geholfen oder hilft dir das in dem heutigen Job auch weiter, dass du sagst, klar, da habe ich viel gelernt und das kann ich anwenden oder sind es eigentlich doch zwei völlig verschiedene Paar Schuhe?
Ich denke da selten drüber nach. Ich glaube, jetzt wo du das sagst, gibt es schon Dinge, die man wahrscheinlich in meiner Art, diesen Job anzugehen, auch auf meinem BWL-Studium zurückführen kann. Ich habe natürlich als BWLer ganz klassisch, da sagt man ja gerne, die können nichts so richtig, aber versuchen einen Überblick zu behalten. Ich habe, glaube ich, schon gelernt, mich ja sehr abstrakt irgendwie an sämtliche Themen anzunähern und kann, glaube ich, schon mich in viele Themen reinarbeiten, relativ schnell, und kann auch vielleicht gute Fragen stellen, um dann irgendwie das Thema noch besser zu verstehen. Dass ich jetzt so die klassischen BWL-Dinge brauche, ist dann natürlich eher selten. Also ich beschäftige mich jetzt heute nicht mehr groß mit Mikro- und Makroökonomik oder mit Marketing oder Controlling. Aber es gibt schon einige Handwerkssachen, sage ich jetzt mal, so die ich im Koffer sicherlich habe, auch durch das Studium.
Aber du hast ja nach dem BWL-Studium dann weitergemacht in Kiel, hast da den Master in Business Administration gemacht. Warum denn Kiel? Hätte man das nicht in Münster machen können?
Man hätte das in Münster machen können, ich nicht mehr, muss ich sagen. Ich habe den, also ich wollte sowieso weg aus Kiel, aus Münster damals mal. Ich wollte mal was anderes sehen, mal ein bisschen rumkommen in der Welt. Aber zur Wahrheit gehört auch, dass ich, ich habe mein Bachelor nicht so gut abgeschlossen in Münster. Der war okay, aber ich glaube, für ein Masterstudium hier hätte man richtige Topnoten vorweisen müssen, und die hatte ich ehrlicherweise nicht.
Dann sind wir ganz ehrlich, ein BWL-Studium auch gemacht, weil du nicht wusstest, was du machen willst? Das machen viele.
Nee,
da muss aber ich so viele Studien
ja,
haben, das mache ich ja. Komm, mache ich mal BWL.
Das ist
du
so,
hast einen klaren Plan gehabt.
Ja, absolut. Ich wollte schon in den Fußball, aber ich habe mich dann erstmal so in dem Bereich gesehen, vielleicht in Management, nicht direkt Sport, sondern irgendwo im Management, Marketing. Natürlich waren Carsten Kramer, Thomas Röttgermann, das sind ja Namen, die man hier in Münster kennt, die ich auch als Kind schon kannte und deren Weg ich verfolgt habe. Das waren so Leute, ich wusste als Kind, als Jugendlicher nicht genau, was die machen, ehrlich gesagt, aber ich habe mitbekommen, alles, wo ich die sehe, alles, was ich mitbekomme, was sie tun, finde ich total spannend. Und da war meine Idee, wenn ich ein BWL-Studium anstrebe, habe ich sicherlich ein paar Möglichkeiten außerhalb des Fußballs, aber ich kann vielleicht auch mal in so eine Schiene reinkommen wie die beiden und so einen Weg nachgehen.
Es ging ja los bei Holstein Kiel mit Marketing and Sales. Praktisch erklärt, was hast du da gemacht? Hast du da irgendwelche Fanartikel entworfen oder irgendwie sowas? Oder was? Wie muss ich mir das vorstellen?
Also ich bin angestellt worden als U16-Trainer.
Okay.
Und weil damals das Geld aber noch sehr knapp war bei Holstein Kiel, musste man irgendwie gucken, dass man da noch ein bisschen was anderes findet, um dann auch einen richtigen Job draus zu machen. Und dann war das bei mir Marketing, Vertrieb, was ich ja auch spannend fand für mich. Also es ging ja dann so ein bisschen in die Schiene, die ich ursprünglich mal verfolgt hatte, und hatte eigentlich beide Optionen offen. Also ich konnte dann über Marketing, Vertrieb mir eine weitere Berufslaufbahn aufbauen oder eben als Jugendtrainer. Und Marketing, Vertrieb sah dann eher so aus, ich saß im Vertriebsbüro mit drin, habe ein paar Sponsoren angerufen morgens, habe vielleicht hier und da so ein bisschen den Spieltag nachbereitet oder auch mal vorbereitet, ein paar Projekte mit begleitet. Aber wenn ich ehrlich bin, so die Leidenschaft, die ging dann doch sehr, sehr stark in Richtung Trainer, und ich habe die Bürozeit überwiegend für meinen Trainerjob genutzt.
Wenn du sagst, du hast mit 16 oder 17 selber aufgehört, Fußball zu spielen?
Nee, später.
Warum dann? Weil die Zeit nicht mehr da war oder keine Lust mehr gehabt, selber zu spielen? Oder vielleicht sogar eine Verletzung haben ja auch manche, oder warum? Ich meine, du bist jetzt in einem Alter mit 38, da gibt es welche, die kicken immer noch.
Ja, absolut. Ich habe auch ab und zu mal wieder überlegt, ob ich nicht doch wieder irgendwie kicken möchte, aber jetzt ist es einfach sehr, sehr schwer unterzubringen in meinem Alltag. Ich habe aufgehört, ich weiß gar nicht mehr genau, wie alt ich da war, irgendwie Anfang 20. Ich war schon öfter mal verletzt, hatte Probleme mit beiden Knien, Knorpelschäden in beiden Knien, und habe schon eine Zeit lang, in der ich sehr, sehr viel trainiert habe und sehr viel gespielt habe, immer wieder Schwierigkeiten gehabt, und da wäre ich wahrscheinlich dann auch irgendwie um eine Operation nicht mehr rumgekommen. Habe aber gemerkt, wenn ich es ein bisschen runterfahre, dann gehen die Schmerzen weg, dann geht's auch. Und dann war es aber so, dass ich mit dem, was ich dann zu der Zeit imstande war zu leisten, habe ich nicht das erreicht, was ich hätte erreichen wollen als Fußballer. Also es wäre sowieso jetzt niemals möglich gewesen, für mich eine Profikarriere zu haben, aber das war ja das Niveau, auf dem ich dann unterwegs war, hat mich dann irgendwie nicht mehr dahingehend gereizt, dass ich ja dann auch schon die Möglichkeit hatte, als Trainer die nächsten Schritte zu gehen. Es ging so ein bisschen Hand in Hand. Ich sag mal, als meine aktive Laufbahn so langsam den Bach runterging, da stieg dann die Trainerlaufbahn auf, hat immer mehr Zeit in Anspruch genommen, wurde immer interessanter, weil ich da auch gemerkt habe, dass Dinge gut laufen. Und dann war das letztendlich ein Abwiegen von, ja, wo möchte ich meine Zeit hingeben, und habe dann die Chips ganz auf die Trainerlaufbahn gesetzt.
Wenn ich dich so anschaue, gehe ich aber davon aus, dass du Mittelfeldspieler warst oder mit Sicherheit kein Innenverteidiger und auch kein Stürmer ganz vorne. Torwart auch nicht.
Ja, ist nicht ganz falsch. Ich war Außenverteidiger.
Außenverteidiger?
Außenverteidiger. Vorher in der so D- und C-Jugend war ich im Mittelfeld, aber dann so ab der B-Jugend, A-Jugend, da ging es dann auf die Position des Außenverteidigers. Ja.
Jetzt ist Profifußball natürlich eine ganz andere Nummer als Jugendfußball. Was hast du in der ersten Zeit beim Profifußball vielleicht auch ein Stück weit gelernt? Was hast du da mitbekommen?
Also ich habe mich tatsächlich am Anfang manchmal gefragt, ob Dinge jetzt so sein müssen im Profifußball, weil ich sie aus dem Jugendfußball teilweise anders kannte. Und ich würde eher sogar sagen im Nachhinein, dass ich wieder näher an meine Haltung aus dem Jugendfußball rangekommen bin, weil es ganz, ganz viele Dinge im Profifußball, glaube ich, gibt, wo man sagt, naja, das ist jetzt hier aber so, und die vielleicht auch jahrelang nicht hinterfragt wurden. Aber am Ende glaube ich, dass die Haltung zum Sport, die Haltung zu den Akteuren, also zum Staff oder auch zu den Spielern, die unterscheidet sich nicht groß. Also eigentlich unterscheidet die sich gar nicht. Und da geht es dann wieder um Ehrlichkeit, um Offenheit, da geht es um Dinge nach der Sache zu bewerten und nicht nach Eitelkeiten oder nach irgendwie nach Oberflächlichkeiten. Von daher war es eigentlich so, dass ich da so das erste Jahr ganz gut mal prüfen konnte, wie richtig lag ich denn vorher mit meiner Einschätzung, und habe dann so ein bisschen meinen eigenen Weg gefunden. Und der unterscheidet sich nicht groß von dem, wie ich im Jugendbereich schon auf Fußball geguckt habe. Mhm. Natürlich erlebt man von außen mehr Druck, mehr Wahrnehmung, das ist klar. Ja, also im U16-Bereich haben wir eigentlich genauso gearbeitet wie bei den Profis. Nur hat es halt keiner mitbekommen, was wir da machen. So, es war für uns genauso wichtig. Wir haben da alles investiert und es hat nur niemanden interessiert so richtig. Und jetzt ist natürlich so, dass die Wahrnehmung von außen eine ganz andere ist und man vielleicht hier und da logischerweise darauf reagieren muss. Aber im Kern ist es, glaube ich, kein großer Unterschied.
Welche Rolle spielt denn das Geld für dich im Fußball? Also nicht für dich jetzt persönlich, dass du sagst, klar, du willst auch von leben können und arbeiten können, aber macht das Geld den Fußball nicht auch ein ganz klein bisschen kaputt? Ich sag mal so, gerade von Jugend, die spielen ja mehr nicht für Kohle, sondern im Prinzip für sich weiterentwickeln wollen. Wenn du dann größer wirst und irgendwo einen Profivertrag hast, dreht sich da nicht zu viel letztendlich um Geld? Oder sagst du, das können die Spieler alle ausblenden? Die verdienen alle gut, keine Frage, aber das blenden die schon aus. Also ich habe immer so ein bisschen Sorge, je mehr das Geld im Spiel ist, umso weniger zählt eigentlich der Einzelne, sondern geht es nur, ich will mein Ding durchziehen und fertig.
Ja, die Sorge verstehe ich. Für mich persönlich ist es nicht so. Also für mich persönlich, aber auch wenn in meiner persönlichen Sicht auf die Spieler. Ich glaube, dass man all diese Dinge, die ich auch aus dem Jugendfußball kenne, dass man die im Profifußball braucht, dass die einfach nicht zu ersetzen sind. Gerade auch in einem Verein wie Preußen Münster. Wenn es Vereine gibt, die das vielleicht anders machen, dann kann das auch zum Erfolg führen, aber für uns zählen diese Dinge weiterhin. Und ich glaube schon, dass in der Art und Weise, wie wir unsere Spieler aussuchen, also sowohl wir die Spieler finden, als auch die Spieler uns, dass das da keine große Rolle spielt.
Nun kommst du von Holstein Kiel, da warst du jetzt ein paar Jahre, das ist ja auch kein Riesenverein, der ist zwar auch gewachsen in den letzten Jahren. Wenn du Holstein mit Preußen Münster vergleichst, gibt es da viele Parallelen oder ist Holstein in der Entwicklung tatsächlich auch schon ein, zwei Schritte noch voraus und Münster musste erst hinkommen? Weil, wie gesagt, wir kennen all die Geschichte innerhalb von 2 Jahren, von der 4. in die 2. Liga, ist alles ein bisschen sehr zügig gegangen.
Ja, genau, es ist beides richtig, glaube ich. Also es gibt auf jeden Fall Parallelen. Auch Holstein Kiel war lange Zeit von der Bildfläche verschwunden. Ich glaube, waren in den 80er Jahren zuletzt in der 2. Liga, bevor sie dann 2017 wieder aufgestiegen sind. Davor auch lange Zeit sogar Regionalliga gespielt. Stadionthema ist eine Parallele. Gibt sicherlich einige Parallelen. Auch von der Stadt her ist es irgendwie ähnlich, fühlt sich ähnlich an für mich. Und trotzdem muss man sagen, dass Holstein Kiel aktuell ein paar Schritte voraus ist. Der Aufstieg in die 3. Liga kam 2013. Dann war der Aufstieg in die 2. Liga gut vorbereitet. Man hatte zwischendurch schon mal Relegation gespielt, den Aufstieg knapp verpasst und seit 2017 jetzt in der 2. Liga viele, viele Schritte gehen können. Und natürlich am Ende mit dem Höhepunkt dann Aufstieg in die Bundesliga. Das hat den Verein alles nochmal nach vorne gebracht, was Infrastruktur angeht, was Personalstruktur angeht. Ich glaube, da wurden auch viele gute Entscheidungen getroffen. An einigen war ich glücklicherweise beteiligt und durfte mich mit einbringen. Aber grundsätzlich hat der Verein sich gut entwickelt und mittlerweile eine sehr, sehr breite Basis in was Mitarbeiter betrifft, das Nachwuchsleistungszentrum, das deutlich gewachsen ist und mittlerweile sehr stabil auch richtig spannende Spieler rausbringt. Das sind so ein paar Schritte, glaube ich, die wir noch nachgehen müssen. Aber, und es geht ja gar nicht darum, dass wir das kopieren wollen, aber ich glaube, ein paar Dinge gehen wir in die gleiche Richtung, sind noch ein paar Schritte zurück.
Nur sportlich läuft es nicht ganz so gut für die als Absteiger in der zweiten Liga jetzt, als Bundesliga-Absteiger. Ist das auch normal, dass man sich da erst wieder finden muss? Oder haben die wirklich so einen Aderlass gehabt, du wirst noch einen Blick drauf haben, du wirst ungefähr sehen, was da passiert? Überrascht dich das, dass sie dann sich doch ein bisschen mehr quälen als gedacht in der zweiten Liga aktuell?
Ich glaube, grundsätzlich ist es nicht überraschend, wenn man mal so schaut auf die Absteiger aus den letzten Jahren, dann ist das häufig passiert. Es gibt natürlich die ganz, ganz großen Vereine, die auch mit viel Geld in der zweiten Liga unterwegs sind und sich dann schon in der Regel wieder oben rein einreihen. Auch nicht immer, wie man auch an Schalke und Hertha schon gesehen hat. Aber es ist dann häufig so, dass die direkt um den Aufstieg mitspielen. Die etwas kleineren Vereine, und zu denen muss man Holstein Kiel dann schon noch zählen.
Oder auch Bochum, die einen ähnlichen Weg machen. Noch,
ja, und es gab in den letzten Jahren noch viele Beispiele. Ich glaube, auch Darmstadt hatte viele Probleme. Wenn man etwas weiter zurückgeht, mal Paderborn, Braunschweig, Bielefeld. Also das ist jetzt keine Seltenheit, wenn man aus der Bundesliga absteigt, sich in der zweiten Liga wieder zurechtfinden muss, dass das dann erstmal problematisch ist und ein bisschen ruckelt. Wir wussten das in Kiel und wir haben uns darauf auch eingestellt, haben vorher viele, viele Faktoren versucht, oder was heißt viele Faktoren, aber versucht, alle Faktoren, die uns irgendwie in den Sinn kommen, zu identifizieren, die da relevant sind und auch auszuschalten, in Anführungszeichen, haben viel darüber nachgedacht in der Kaderplanung, wie wir die Vorbereitung gestalten. Wir hatten eigentlich ein ganz gutes Gefühl, dass uns das nicht passiert. Ich sage jetzt noch uns, weil damals war ich noch beteiligt. Jetzt muss man trotzdem sagen, es ist so gekommen. Sie haben sich schwer getan. Ich glaube, es gibt dafür, wie gesagt, viele Erklärungen und es ist nicht der erste Verein. Ich glaube trotzdem, dass der Verein so stabil ist, dass man sich da in der Rückrunde jetzt fangen wird und dann für die nächste Saison auch wieder ein gutes Fundament schafft. Weil die Mannschaft ist schon gut. Das Trainerteam arbeitet sehr gut, sehr akribisch.
Um mal was aus dem Alltag in Kiel zu sagen, gab einen Spieler aus Südkorea, Jason Lee. Wie hast du den konkret betreut? Also, dass man sich mal vorstellen kann, was du da praktisch auch alles gemacht hast.
Das war wirklich die Anfangszeit bei den Profis. Also auch mein Weg bei den Profis hat sich ja so entwickelt. Vom Teammanager über den organisatorischen Leiter bis hin dann zum Sportdirektor oder dort hieß es Direktor Profifußball. Und Jason Lee kam. Ja, da war ich, glaube ich, 4 oder 5 Wochen erst da und war gerade als Teammanager gestartet. Das heißt, bei Lee ging es dann wirklich ganz klassisch darum, überhaupt den erstmal ins Leben in Deutschland zu integrieren. Also es war dann schon viele, viele Spezialfälle, auch für mich dann irgendwie ganz neu, dass er natürlich, wenn es dann um Frühstück geht und er dann seinen Reiskocher irgendwie mitbringt zum Frühstück. Also viele Dinge, die für uns bei Holstein Kiel noch völlig neu waren, uns auf eine neue Kultur einzustellen, neue Sprache logischerweise auch für ihn dann, weil er weder Englisch noch Deutsch so richtig gut gesprochen hat und wir uns irgendwie verständigen mussten. Also da ging es um Sprachunterricht, da ging es um Behördengänge, Auto finden, Wohnung finden und einfach so ein bisschen im Leben helfen und versuchen herauszufinden, wo könnten Stolpersteine sein, wie beispielsweise mit dem Frühstück. Ja, also wenn wir beim Auswärtsspiel ein Frühstück hatten, das war für ihn erstmal gewöhnungsbedürftig, dass es da nur Brot und Aufschnitt gab. Und solche Kleinigkeiten gab es im Alltag dann einige in den ersten
Wochen. Konnte man nicht so einen Reiskocher in Mannschaftsbussen mitnehmen dann immer für ihn? Oder?
Ja, ich glaube, das hat er nicht gebraucht. Da hat es dann irgendwie anders gelöst. Aber im Hotel hatte er den schon am Anfang, ja.
Spielt Heimweh da auch eine Rolle bei? Oder hat er es nicht gehabt?
Ich meine, bei ihm gar nicht, glaube ich. Also es wird sicherlich Momente gegeben haben, wo er dann vielleicht mal an die Heimat denkt, aber Lee war oder ist bis heute ein total professioneller Spieler, einer, der sich das, glaube ich, sehr, sehr gut überlegt hat, diesen Schritt nach Europa zu gehen und ja, jeden Tag total professionell, jeden Tag total freundlich, offen auf die Menschen zugegangen. Also man hat da kein Heimweh verspürt, der hat sich total wohlgefühlt in Kiel und das auch jeden spüren lassen. Und trotzdem mussten wir ihm logischerweise an so ein paar Dingen helfen, was ja jedem von uns auch so ginge, wenn wir nach Korea oder
Führerschein, glaube ich, auch, war auch ja, genau. Eine Sache halt.
Ja, genau.
Er hat dann auch Sprachkurse gemacht und habt ihr dann, das heißt, er kann jetzt auch ganz gut Deutsch mittlerweile oder zumindest sich verständigen. Das ist glaube ich, auch wichtig halt, ne, in so einer Mannschaft halt. Aber da warst du schon bei ihm auch ganz nah dran im Grunde genommen halt, ne?
Ja, also letztendlich ich war natürlich der Hauptansprechpartner, wir haben es alle so ein bisschen versucht. Das war dann auch unser Weg in Kiel, dass wir schon alle einen Blick auf die Spieler hatten und auch auf die Spieler als Mensch wieder. Von daher war ich da jetzt nicht der Einzige, sondern da haben viele, viele Augen mit drauf geschaut und viele sich bemüht, ihn irgendwie ihm ein gutes Gefühl zu geben, ein heimisches Gefühl und auch nicht nur Lee, sondern letztendlich bei jedem Spieler. Also natürlich war er so der speziellste vielleicht, weil es für Holstein Kiel damals schon sehr ungewohnt war, einen Spieler aus Asien zu verpflichten. Aber wir haben auch junge Spieler verpflichtet aus Nordrhein-Westfalen, die das erstmal von zu Hause ausgezogen sind. Auch da mussten wir natürlich ein paar Themen im Blick haben und mussten die unterstützen oder wollten die auch unterstützen. Wir haben andere Spieler gehabt aus dem europäischen Ausland. Also das war jetzt nicht nur Lee, sondern ich glaube, es ist grundsätzlich dieses Thema, dass man einen Spieler nicht nur holt, um ihn dann auf den Fußballplatz zu stellen, sondern dass man schon versucht, auch diesen Spieler als Mensch zu integrieren in die Mannschaft, in den Verein und auch in die Stadt und das Stadtleben.
Inwiefern hattest du denn deine Finger im Spiel, als Rambo Remberg zu Holstein Kiel gegangen ist? Warst du da die Triebfeder oder wie ist das zustande gekommen?
Also wir haben grundsätzlich in Kiel alle Transfers immer als Team entschieden. Da gab es keine Einzelaktionen von irgendwem, nicht vom Trainer, nicht vom Geschäftsführer und auch nicht von mir. Sodass dann auch im Fall von Rambo wir alle gleichermaßen überzeugt waren. Natürlich hatte ich irgendwie eine besondere Beziehung zu der Personalie, einfach weil ich zu der Zeit damals sehr oft hier im Stadion war und Rambo eigentlich fast alle zwei Wochen beobachten konnte und diese enorme Entwicklung auch gesehen habe. Also ich kannte ihn auch schon als Jugendspieler so ein bisschen und als er dann zu den Profis kam, hat man gesehen, wie er hier nach und nach sich frei schwimmt und dann auch relativ schnell zu dem auffälligsten Spieler oder einem der auffälligsten Spieler geworden ist und hier Spiele entscheiden wollte und total selbstbewusst aufgetreten ist mit einem offensichtlich riesengroßen Potenzial. Und dann weiß man ja auch, wenn man so nah dran ist und so einen Spieler dann sieht und der sich so entwickelt, dass man dann auch nur ein kleines Zeitfenster hat, einen solchen Spieler zu verpflichten. Also wenn wir uns da wesentlich mehr Zeit gelassen hätten, dann wäre es wahrscheinlich schwierig geworden. Von daher passte das, glaube ich, damals ganz gut rein.
Aber er hat auch geliefert, genau das geliefert, was ihr euch versprochen habt, glaube ich. Und wenn ich jetzt gucke, was er in Hamburg macht, auch da ist er ja noch nicht am Ende. Also auch da ist er kaum aus der Mannschaft wegzudenken. Macht jedes Spiel über 90 Minuten in der Bundesliga. Also der hat schon richtig Potenzial, der Junge, ne?
Ja, absolut. Ich glaube, er wurde ja eine Zeit lang so ein bisschen auf die Physis beschränkt, reduziert. Und alleine die ist natürlich schon außergewöhnlich schon gut. Tier, ne? Die ist schon richtig, richtig gut. Seine Mentalität ist herausragend. Also er ist einfach ein Typ, der, ich habe das ja gerade gesagt, der sich frei schwimmt und dann auch Spiele entscheiden möchte. Und das ist, glaube ich, auf jedem Niveau. Das hat er in der Regionalliga gemacht. Das hat er dann bei uns in der zweiten Bundesliga fortgesetzt und dann nach dem Aufstieg auch in der ersten Liga. Er kann sehr, sehr schnell sich an ein neues Spielniveau gewöhnen und kann dann seine Stärken, seine Power da voll reinwerfen, lässt sich nicht durch Rückschläge zurückwerfen, sondern geht über Widerstände rüber. Und ich finde mittlerweile, ich sage jetzt mal mittlerweile, ich hoffe, das nimmt mir nicht übel, aber mittlerweile hat er auch wirklich ein richtig, richtig tolles Fußballspiel entwickelt. Also einfach eine richtig gute Spielübersicht, kann im Tempo variieren und ist auch, also man darf ihn mittlerweile nicht mehr beschränken auf seine Physis, sondern ich glaube, er ist wirklich ein sehr guter Fußballer insgesamt.
Was sitzt bei ihm noch drin? Kann das noch ein bisschen weitergehen? Also das ist ja gerade so ein Typ, ich sag mal, von dem kannst du alles haben, mit dem kannst du eigentlich nichts falsch machen. Der ist so heiß, der will, wenn der am gegnerischen Strafraum den Ball verliert, hetzt der bis zum eigenen hinterher, um sich den wiederzuholen. Der hat so einen Biss und Willen. Ich glaube, das haben nicht ganz viele. Damit kannst du ja nun auch weit kommen, mit allem anderen, was dazu noch gehört.
Ja, jetzt werde ich ihm kein Etikett hier anheften, dass ich irgendwie eine Schlagzeile liefere, wo Rambo mal landet. Aber ich glaube, dass er seine Ziele und seine Vision so konsequent verfolgt, dass er die Dinge auch erreichen kann, die er erreichen möchte. Das hat er jetzt in den letzten Jahren gezeigt. Und warum sollte das nicht noch weitergehen? Und warum sollte das jetzt schon eine nahe Grenze haben? Also ich glaube, er hat ein hohes fußballerisches Potenzial. Er hat sowieso diese körperliche Komponente und eine enorme Mentalität. Und welche Visionen, welche Ziele und Träume auch immer er noch hat für sich, bin ich mir ganz sicher, dass es eine hohe Wahrscheinlichkeit gibt, dass er die auch noch erreichen kann.
Du wolltest nach dem BWL-Studium raus aus Münster, bis jetzt wieder zurück. Hat dir denn der Weggang von Kiel ein bisschen wehgetan von der Stadt?
Ja, doch. Ich wusste immer, dass der Moment ja irgendwann kommen kann. Also zum einen ist das im Fußball nun mal so, dass man jetzt nicht unbedingt bei dem Verein, bei dem man in den Profifußball startet, dann auch irgendwann in Rente geht. Und zum anderen ist es so, dass ich eigentlich immer noch ein bisschen was von der Welt sehen möchte. Also ich bin schon jemand, der sich sehr schnell irgendwo heimisch fühlt und dann das auch genießt, so Dinge zu haben, wo man immer wieder nach Hause kommt. Auf der anderen Seite habe ich auch ein bisschen Fernweh und möchte immer auch neue Dinge entdecken. Von daher wusste ich, dass ich irgendwann aus Kiel weggehe. Ich wusste aber auch immer, es wird mir was fehlen. Also die Stadt hat schon für mich ein enormes Herz. Es sind ganz tolle Menschen, die ich dort kennenlernen durfte in meiner Zeit. Ich war jetzt ja auch 13 Jahre da. Also es stecken auch wahnsinnig viele Erinnerungen natürlich in der Stadt. Und allein die Nähe zum Wasser ist natürlich was, was man auch schlecht sich irgendwo anders holen kann. Also gerade jetzt, so schön Münster auch ist, aber den Strand. Ja,
der Aasee ist nicht ganz mithalten. Von der Wasserqualität schwierig.
Mit der Ostsee kann er nicht ganz mithalten. Nee, also Münster hat andere Qualitäten, andere Stärken, aber ja, es gibt schon einige Sachen, die ich an Kiel vermisse, ganz klar.
Aber wenn du 13 Jahre weg warst aus Münster, musst du Münster jetzt wieder neu kennenlernen oder war es wie nach Hause kommen? Du kommst hin, fährst rein und sagst, auch kenne ich alles hier oder ist alles irgendwie neu plötzlich?
Es ist überwiegend neu, würde ich sagen. Also es fühlt sich ein bisschen auch an wie nach Hause kommen, weil man natürlich immer und überall auch auf Leute trifft, die man schon kennt. Egal, ob das jetzt hier im Verein ist oder auch auf der Straße, wo ich Leute treffe und von Leuten angesprochen werde, die ich noch von früher kenne. Aber überwiegend würde ich schon sagen, ist es irgendwie, fühlt es sich neu an für mich, weil ich die Stadt so ein bisschen neu entdecken muss. In den letzten Jahren war ich immer nur mal kurz hier. Und habe dann eigentlich immer wieder die gleichen Sachen erlebt und gesehen. Ich war bei meinen Eltern zu Hause, ich war hier im Stadion, ich war vielleicht irgendwo in ein, zwei Restaurants in der Stadt unterwegs. Aber jetzt will ich mal zu gucken, wo finde ich denn den besten Kaffee, wo finde ich die beste Pasta oder das beste Curry. Da muss man sich erstmal wieder auf die Suche begeben. Und das macht total Spaß, weil ich habe gesagt, ich will das von der Welt sehen. Jetzt bin ich natürlich in die Heimat zurückgekehrt. Ja,
wollte ich gerade sagen, demnach ist Münster ein bisschen zu früh gekommen. Ne?
Ja, vielleicht schon. Ging ja jetzt nicht anders. Dafür war das hier einfach zu spannend, bei Preußen anzufangen. Und es fühlt sich wirklich an wie was Neues entdecken. Und das ist total schön. Also ich bin noch auf der Suche nach dem besten Restaurant, nach dem besten Café und nach ein paar netten Ecken.
Der Kontakt ist über Ole Kittner zustande gekommen? Oder ihr kennt euch, glaube ich, aus der Schulzeit früher, ne? So. Wird wenigstens erzählt, dass ihr mal Klassenkameraden wart.
Ja, 13 Jahre lang.
13 Jahre lang? Ja. Also wirklich von der Grundschule bis zum Abi?
Ja, genau.
Auf welcher Schule wart ihr?
Wir waren auf der Egidi-Ludgeri-Grundschule und dann auf dem Annetta-Gymnasium. Also auch geografisch nicht weit geschafft.
Ja. Und dann immer verfolgt seine Karriere. Ich meine, er ist dann Profifußballer geworden. Mit Neid in Anführungsstrichen? Nee, oder einfach begeistert, dass super, dass es so gut läuft bei ihm?
Ja, total. Also wie gesagt, ich habe sehr früh, als Kind denkt man natürlich, man kann Profifußballer werden, aber ich habe sehr, sehr früh irgendwie für mich gedacht, nee, dafür wird es nicht reichen. Ich habe schon, glaube ich, eine gesunde Selbstreflexion und gemerkt, es gab immer in jeder Altersklasse schon ein paar Jungs, die talentierter waren. Und dann war es immer so, wenn es einer von, ich sag mal, von uns geschafft hat, einer, mit dem ich mal gespielt habe oder gegen den ich gespielt habe, dann hat man sich da total für gefreut. Also war er dann stolz, dass es einer von uns geschafft hat und natürlich bei Ole sowieso, weil wir auch noch befreundet waren, habe ich den Weg verfolgt und ihm die Daumen gedrückt, natürlich auch mitgelitten dann in der Phase, in der es mit Verletzungen schwierig wurde und er dann zwischenzeitlich mal die Karriere beenden musste. Aber da war überhaupt kein Neid, ganz im Gegenteil.
Das heißt, den Kontakt habt ihr auch eigentlich nie verloren, richtig? Also selbst als du dann in Kiel warst und studiert hast oder sonst, hast du immer mal wieder telefoniert oder wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, der Kontakt war zwischendurch schon ein bisschen weniger, weil dann auch, glaube ich, die Lebensphasen irgendwie sehr unterschiedlich waren. Aber wir haben immer mal wieder, sind wir uns über den Weg gelaufen oder haben auch aktiv den Kontakt gehabt. Und dann wurde so die letzten Jahre jetzt immer mehr. Also die letzten, ich weiß gar nicht, 4, 5 Jahre oder so war wieder mehr Kontakt.
Was machst du denn gerne so in deiner Freizeit, wenn es sich mal nicht um Fußball dreht?
Das ist ja gar nicht so oft. Es dreht sich schon sehr, sehr viel um Fußball. Und wenn es sich nicht direkt um Fußball dreht, dann versuche ich den Fußball auch wirklich mal außen vor zu lassen. Also bevor ich mir jetzt noch irgendwie das 17. Champions-League-Spiel anschaue oder so, dann mache ich gerne mal was ganz anderes. Ich war jetzt letztens mal bei den Baskets in der Halle zum ersten Mal wieder. Es hat total viel Spaß gemacht, mal eine andere Sportart zu erleben, sehr, sehr kurzweilig, tolle Unterhaltung, tolles Spiel, toller Sport. Sowas mache ich gerne. In Kiel war ich gerne beim Handball, beim THW. Kann aber auch mal Kultur sein. Also es kann sogar mal ein Theaterbesuch sein. Da sind dem Ganzen eigentlich keine Grenzen gesetzt. Also mal ein bisschen was ganz anderes machen, den Kopf frei kriegen, sich mit anderen Dingen beschäftigen. Und was ich sonst sehr, sehr gerne mache, ist einfach Menschen treffen, essen gehen mit Freunden oder mit Bekannten, einfach unter Leute kommen und sich mal mit anderen Themen beschäftigen.
Das heißt, wenn du jetzt nach Münster zurückgekehrt bist, ich gehe aber nicht davon aus, dass du auch zu Hause bei deinen Eltern wieder eingezogen bist, oder? Hätte ja sein können. Also in Münster, die Wohnungslage ist ja auch nicht so, dass man sofort die erstbeste Wohnung hat, sondern...
Nee, das stimmt. Bei mir war es aber relativ einfach. Ich habe, glaube ich, an meinem ersten oder zweiten Tag hier in Münster eine Wohnungsbesichtigung gehabt und habe die Wohnung auch sofort zugesagt und glücklicherweise dann auch die Bestätigung bekommen, dass ich die Wohnung nehmen kann. Von daher habe ich mir diesen, sicherlich auch Glück gehabt, keine Frage, aber konnte mir so ein bisschen dieses Theater ersparen mit der Wohnungssuche. Liegt allerdings auch daran, dass ich dann einfach sehr schnell mich entschieden habe.
Bist du denn dann, ich sag mal, muss die Wohnung besondere Ansprüche haben oder stellst du besondere Ansprüche ran oder sagst du, nee, ist einfach, muss warm sein, schön sein, fertig?
Ja, warm und schön, das klingt schon mal gut. Ja. Ich habe, glaube ich, keine wahnsinnig krassen Ansprüche. Die Wohnung muss jetzt für mich nicht besonders groß sein. Ich habe jetzt auch keine besonderen Vorlieben, die da erfüllt sein müssen. Was mir schon wichtig war, war jetzt die Lage. Also wenn ich die Stadt wieder entdecken möchte, dann möchte ich auch in der Stadt wohnen. Also ich habe jetzt kurze Wege.
Fahrradwege.
Kurze Fahrradwege, wenn ich denn ein Fahrrad habe. Aktuell habe ich noch keins. Deswegen sind es aktuell noch Fußwege dann eher. Aber ich kann in Zukunft, wenn ich mir ein Rad wieder zugelegt habe, kann ich mit dem Fahrrad ins Stadion fahren. Ich kann mit dem Fahrrad in die Stadt fahren und ich kann auch zu Fuß mal mir einen Kaffee holen oder einkaufen gehen oder mal essen gehen abends. Und das finde ich ist für mich schon, das ist schon Lebensqualität irgendwo, dass ich so das Leben um mich herum habe. Selbst wenn ich gar nicht selber vielleicht in dem Moment dann irgendwie essen gehe oder ins Kino gehe oder so, aber dass man merkt, hier ist Leben, hier ist was los, das gibt mir schon ein gutes Gefühl.
Ganz kurz Stichwort Fahrrad noch. Die meisten, die neu nach Münster kommen, sind überrascht von links und rechts und überall fahren die Fahrräder. Ist das für dich so auch gewesen, nachdem du so lange wieder weg warst, dass du erstmal wieder geflasht warst davon oder sagst du, ne, als gebürtiger Münsteraner habe ich da nichts Neues entdeckt? Das war wie immer.
Ja, das ist schon wie immer, irgendwie bislang, würde ich sagen. Also ich war ja immer mal wieder auch hier. Von daher ist es jetzt nicht so, dass ich dieses Bild gar nicht mehr vor Augen hatte. In Kiel wird auch viel Fahrrad gefahren. Ist ein bisschen weniger sicher als in Münster oder ein bisschen weniger auffällig zumindest. Aber es war jetzt gut bekannt, das Bild des Fahrradfahrers in Münster.
Und wenn du jetzt sagst, du willst noch was von der Welt sehen, wie wichtig sind denn Urlaube für dich und wo geht es da ganz gerne mal hin?
Ja, Urlaub ist schon wichtig für mich. So der klassische Urlaub ist immer ein bisschen schwierig. Bei mir ist dann oft so, dass ich mal für ein paar Tage weg bin und dann natürlich auch immer Handy und Laptop mit dabei. Und trotzdem ist es für mich total wertvoll, in einer anderen Stadt dann mal zu sein, wenn ich dann irgendwann um 17, 18 Uhr mal Laptop zuklappe und dann in Berlin bin, in Hamburg oder so. Bei mir sind es dann meistens eher die Großstädte, in die es mich zieht. Und wenn ich doch ein bisschen mehr Zeit habe, dann war ich zuletzt gerne in den USA.
Also Fernreisen sind angesagt. Ja, nicht so der typische Mallorca-Fan oder solche Dinge?
Nee, also ich will das nicht ausschließen, dass ich mal auch im Sommer für ein paar Tage auf Mallorca bin und da mal irgendwie das gute Wetter genieße. Niederlande ist für mich noch ein großes Thema, weil es einfach sehr nah ist. Von Münster jetzt ja auch wieder näher als von Kiel. Ich finde ganz, ganz viele niederländische Städte total schön. Und die lassen sich dann auch gut mit Strand verknüpfen. Da ist nur immer die Sonnengarantie nicht gegeben, selbst im Sommer. Von daher war es jetzt schon in den letzten Jahren häufig die Fernreise in die USA.
Und was reizt dich an den USA?
Das ist sehr unterschiedlich, glaube ich. Also ich weiß auch, dass es in den USA viele Themen gibt, die jetzt nicht sehr reizvoll sind, viele Probleme, gerade aktuell, aber auch grundsätzlich. Es gibt aber auch viele Sachen, die mich total begeistern. Und das ist dann die sehr offene Art, mit der ich da zumindest immer irgendwie empfangen werde, nicht ich persönlich, sondern ich habe aber das Gefühl, dass die Menschen sehr offen aufeinander zugehen und sehr direkt sind und man sehr schnell ins Gespräch kommt. Das gefällt mir gut. Mir gefällt gut, dass ich dort mich verständigen kann. Also es wäre für mich schon schwieriger, in einem Land Urlaub zu machen, so wie ich Urlaub mache, wenn ich die Sprache nicht spreche, weil auch dort möchte ich dann mal Kultur genießen, möchte vielleicht mal ins Theater gehen, möchte die Zeitung lesen und möchte richtig teilnehmen irgendwie am Leben, auch wenn das dann immer nur für ein oder zwei Wochen ist. Aber in der Zeit möchte ich schon das Gefühl haben, mal kurzzeitig dazuzugehören. Und dafür muss ich die Sprache sprechen. Und dann ist es schon auch so, dass neben dem, dass die USA natürlich sehr vielseitig ist und man große Städte, aber auch den Strand dann irgendwie da hat, ist es schon so, dass diese Sportwelt mich irgendwo fasziniert. Und ich sehr, sehr gerne mal Basketball gucke, Football gucke, mittlerweile sogar Baseball, muss ich sagen. Habe ich mich jetzt auch ein bisschen mit angefreundet und dran gewöhnt. Auch Fußball habe ich schon geschaut in den USA. Das ist für mich schon was Besonderes.
Aber die haben es ja wirklich drauf, so Events so zu zelebrieren halt. Das ist ja. Enorm, die Showspektakel drumherum ist manchmal größer als das Spiel selbst, hat man so das Gefühl. Das können die Amis, ne?
Ja, auf jeden Fall. Das ist schon beeindruckend, wobei es mir wirklich um den Sport geht mehr. Also ich finde es cool, wenn zwischendurch so ein bisschen Show mal da ist, aber ist jetzt nicht so, dass ich da irgendwie mich dann groß freue über die Konfettikanonen oder die T-Shirt-Kanonen oder sonst irgendwas.
Aber die Größe der Stadien ist schon eine andere Dimension. Ne? Ja. Das ist so die Stimmung halt. Ne?
Im Vergleich zum Preußenstadion? Ach.
Nein, es ist schon so. Das ist beeindruckend, wie groß alles ist. Mhm. Es ist beeindruckend, wie groß die Show ist. Und trotzdem geht es am Ende auch da um Sport. Und ich bin ja da dann wirklich in meiner Freizeit als Tourist. Also ich würde mir das jetzt für den Fußball in Deutschland zum Beispiel gar nicht so wünschen, muss ich auch sagen. Also mir gefällt das eigentlich ganz gut, wie wir es hier haben, mit wenig Show und mit vollem Fokus auf 245 Minuten Fußball. Aber in den USA, wenn ich dann als Gast dort bin, dann klar, macht das was mit einem oder beeindruckt es einen irgendwie, wie groß die Stadien sind, wie modern sie sind, wie groß die Show ist. Gefühlt ist es ja auch so, dass in jedem Stadion man versucht, sich mit irgendwas selbst zu verwirklichen. Also mal ist es der größte Bildschirm der Welt, mal ist es irgendwie, weiß nicht, ist das größte Stadiondach der Welt oder was auch immer. Es hat schon jede Arena da irgendwie seine Besonderheiten und das ist natürlich auch cool, das mal zu sehen.
Was ich aber jetzt rausgehört habe, bei dir Strand ist nicht ganz unwichtig. Ne? Du hast mehrfach Strand gewählt, da die Städte am Strand und Holland ist man da am Strand und Kiel Strand. Bist du der Strandtyp oder eher der Bergetyp? Oder?
Also wenn ich die Wahl habe zwischen Bergen und Strand, dann schon eher der Strandtyp. Beides hat sicherlich Vorteile und hat was für sich. Für mich ist der Strand irgendwie was Besonderes mit dem Blick aufs offene Meer. Das gibt mir schon irgendwie eine totale Ruhe und ich habe für mich einfach gemerkt, ist auch in der Zeit in Kiel, dass ich da sehr, sehr gut mich erholen kann, sehr, sehr gut meinen Kopf freikriegen kann. Und ja, ich brauche das jetzt nicht ständig um mich herum. Ich habe es in Kiel natürlich sehr oft genutzt, weil es da einfach sehr naheliegend war.
Bei wie viel Grad ist ins Wasser gegangen?
Oh, ich bin da tatsächlich nicht so empfindlich. Also es ist immer so, zu Beginn des Jahres ist immer viel, oder was zu Beginn des Jahres, ich bin jetzt nicht im Januar baden gegangen, ne? Aber es ist dann, wenn man das erste Mal reingeht, ist es manchmal noch ein bisschen Überwindung, aber ich bin auch schon mal noch Anfang Oktober drin gewesen. Also ich bin jetzt keiner von den...
Also 20 oder unter geht sogar noch?
Ich habe ehrlich gesagt nie geguckt, wie kalt es ist, aber...
Aber gefühlt.
Aber ich war schon häufig dann noch einer der Letzten, der irgendwie nochmal reingegangen ist, abgesehen jetzt von diesen Hardcore-Schwimmern, die dann auch im Dezember und Januar noch ihre Runden ziehen.
Es gibt immer so Umfragen, dass die Leute in Schleswig-Holstein die glücklichsten Menschen sind in Deutschland. Kannst du das ein Stück weit nachvollziehen?
Ja, kann ich. Man hat manchmal sogar auch wirklich den Eindruck, dass es so ist, weil die Menschen sehr entspannt sind und sehr, ja, sehr, sehr freundlich, sehr sachlich und einfach so ein bisschen unaufgeregt. Das war schon mein Eindruck in Schleswig-Holstein. Und für mich kann ich das nachvollziehen, weil ich mich da ja auch sehr wohl gefühlt habe. Also ich kann mich jetzt auch an vielen anderen Orten wohlfühlen und mir gefällt ja auch, wie gesagt, die Stadt sehr gut. Aber du hast in Schleswig-Holstein sehr viel Natur um dich herum. Kiel ist jetzt keine Großstadt, sondern eine sehr entspannte Stadt mit wenig Verkehr, mit wenig Stress. Und wenn man dann auch noch einen kurzen Weg hat in die Wälder oder an die Seen oder sogar eben ans Meer, kann ich schon verstehen, dass man da vielleicht irgendwie ganz glücklich ist.
Ist in Dänemark also auch nicht weit, ne?
Nee, das stimmt. Von Kiel so eine Stunde Autofahrt, glaube ich.
Aber hat man da irgendwie einen Bezug dann dazu, dass man da mal hinfährt oder ist das alles?
Viele schon. Also ich glaube, viele Schleswig-Holsteiner haben da einen großen Bezug zu, sind wahrscheinlich auch für einen Familienurlaub häufig in Dänemark, so ähnlich wie das dann in meinem Fall immer die Niederlande war, ist es dann für Schleswig-Holsteiner auf Dänemark. Ich persönlich war jetzt von Kiel aus eigentlich nur für Fußball dort. Also mal hingefahren für ein Testspiel oder mal um eine Spielbeobachtung zu machen. Aber ich habe jetzt sonst privat ist tatsächlich in 13 Jahren nicht einmal geschafft. Okay. Weder nach Dänemark noch nach Norwegen oder Schweden. Also was eigentlich alles so naheliegend ist. Mich hat es dann von Kiel aus doch immer eher Richtung Süden gezogen.
Stichwort privat nochmal. Du bist alleine von Kiel nach Münster zurückgekommen,
ja,
oder?
Ja, genau.
Bleibt keine Zeit durch den ganzen Fußball oder wie?
Oh, das werden wir sehen. Das werden wir sehen. Das kann man ja wieder auch...
Ja, klar. Logisch, ja. Aber...
Na, grundsätzlich natürlich, dein Job ist sehr fordernd und auch so, wie ich das mache und so, wie ich das auch für mich für richtig halte. Der Job gibt mir natürlich Energie, aber ich muss und möchte auch sehr viel Energie in den Job geben. Und trotzdem sollte natürlich im Privatleben nicht ausgeschlossen sein. Also das muss schon möglich sein, jeden Job und auch den Job im Profifußball mit einem Privatleben zu kombinieren.
Und ich würde sagen, müsste die Partnerin oder Partner auch fußballaffin sein, sportaffin sein? Oder wäre es vielleicht sogar ganz gut, wenn es eben nicht wäre, dass man dann, wenn man zu Hause reinkommt und auch mal ein anderes Thema hat?
Ja, genau. Also ich glaube, was schon wichtig ist, dass die Menschen in meinem Umfeld das irgendwie einschätzen können, was ich da mache, und dass das natürlich auch mal Zeiten gibt, in denen ich dann weniger verfügbar bin und dass es insgesamt auch einen hohen Zeitaufwand bedeutet. Aber ich bin ja sogar dankbar, wenn ich dann nicht nach Hause komme und dann nochmal erklären muss, wie das Spiel gelaufen ist am Wochenende oder ja, irgendwelche anderen Dinge aus dem Sport oder wirklich das 17. Champions League-Spiel noch gucken muss, sondern es dann nochmal um andere Themen gehen kann. Von daher ist jetzt eine Fußballaffinität nicht kein Ausschlusskriterium.
Was hast du eigentlich für eine Trainerlizenz? Ich frage mal einfach so, weil wenn irgendwo mal du in einer Station bist und dann wird der Trainer rausgeschmissen, dann kommt dann Jan an die Seitenlinie. Was könntest du denn mit deinem Trainerschein machen?
Wie weit?
Ja, mir war schon klar, dass das in die Richtung geht. Das können wir ausschließen. Ja. Ich habe die A-Lizenz. Okay. Das heißt, in der zweiten Liga dürfte ich nicht an der Seitenlinie stehen.
Okay, aber vorübergehend noch ein, zwei Spiele ist doch irgendwie erlaubt, ne? So, oder dann kannst du irgendwie, das wäre doch, glaube ich, möglich, ne?
Das wäre möglich, das, ja. Ja.
In der Theorie. Würde das dich immer reizen, nicht jetzt unbedingt bei Preuß, ich sage überhaupt mal so eine
Zeit. Also der Trainerjob an sich, den finde ich immer noch sehr reizvoll. Ich habe das ja, wie gesagt, viele Jahre ehrenamtlich machen können, dann auch ein paar Jahre hauptberuflich in der Jugend. Ich finde das total spannend. Das ist eine sehr, sehr interessante Rolle. Man ist ja noch näher an der Mannschaft, noch näher am Spielfeld oder dann sogar auf dem Trainingsplatz unter der Woche im Vergleich zu meiner jetzigen Rolle. Von daher finde ich das grundsätzlich eine spannende Rolle, aber die ist für mich so weit weg gerade. Ich habe meinen Weg in einer anderen Rolle gefunden und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass man diese Dinge voneinander trennt. Also jetzt mal, das war sicherlich auch nicht ganz ernst gemeint, aber interimsweise irgendwo als Trainer zu stehen, kommt nicht in Frage und es ist auch nicht so, dass ich für mich irgendwie die Idee habe oder die Vision habe, nochmal als Trainer wieder zu arbeiten, weil die Rollen schon sehr unterschiedlich sind und man sie auch sehr scharf trennen muss.
Aber würdest du sagen, das ist für dich ein Vorteil, dass du beide Seiten kennst, Sportdirektor und Trainer, weil du hast ja praktisch auch die Seite erlebt, Spieler als Trainer zu entwickeln, Trainingspläne aufzustellen, das zu koordinieren. Also hilft dir das im Grunde genommen auch, weil ich glaube, wenn du auch Trainer bist, auch im Jugendbereich, du hast ja auch eine pädagogische Aufgabe halt, ne? Also diese menschlichen Skills. Hilft dir das, diese beiden Seiten kennengelernt zu haben?
Ja, das glaube ich schon. Also ich bilde mir nicht ein, dass ich den Job unseres Trainers dann mit dem vergleichen kann, was ich damals gemacht habe. Natürlich liegen da Welten zwischen. In der Frage, ob man eine U16 trainiert oder eine Profimannschaft. Das sind ganz andere Trainingsbelastungen, es sind ganz andere Inhalte. Es ist ein ganz anderes Arbeiten auf dem Wettbewerbsniveau mit der Vorbereitung auf ein Spiel. Von daher gehe ich da nie so ran, dass ich irgendwie mir denke, ich weiß ja auch, wie es geht. Aber ich denke schon, dass es so ist, dass ich dieses Gefühl eines Trainers gut kenne. Also ich weiß, welche Fragen er sich stellt. Ich weiß, welche Gedanken er sich macht. Ich kann mich, glaube ich, sehr gut reinversetzen in seine Gedanken- und Gefühlswelt. Und das hilft sicherlich, dass diese Rolle des Trainers auch mal gehabt zu haben, weil da bin ich wieder bei einem Ausgangspunkt von vorhin. Im Kern unterscheidet sich das nicht groß. Ich glaube, dieses Rollenverständnis und auch die Frage, warum bin ich Trainer? Was möchte ich eigentlich erreichen mit dieser Rolle? Ich möchte gerne Spieler entwickeln. Ich möchte eine Mannschaft entwickeln. Ich glaube, das hatte ich in der Jugend so, wie jetzt unser Trainer aktuell es bei den Profis auch hat. Und das hilft sicherlich, das mal erlebt zu haben.
Aber egal ob Jugendtrainer oder Profitrainer, es gibt ja auch mal Situationen, wo man Leute enttäuschen muss. Spieler, die sich Hoffnung machen zu spielen oder nicht. Wie leicht oder schwer ist dir das gefallen, dem Spieler XY zu sagen, pass auf, du sitzt heute nur auf der Bank oder du hast es nicht in den Kader geschafft. Da muss man auch ein gewisses Gefühl für haben oder eine Härte zeigen. Ich weiß nicht, ist das schwer gefallen oder kommst du mit solchen Dingen klar? Gut.
Es ist blöd, wenn ich jetzt sage, es fällt nicht schwer, dann wirkt es irgendwie so, als wären mir die Dinge egal. Natürlich freue ich mich auch, wenn ich den Spielern was Positives sagen kann. Und es ist nie schön, wenn man jemandem etwas sagen muss, was derjenige gerade nicht hören möchte. Und trotzdem würde ich sagen, dass es mir nicht wahnsinnig schwer fällt. weil ich auch da ja versuche, mich in die Menschen hineinzuversetzen und einfach mir nur denke, wie möchte ich denn, dass man mit mir umgeht? Und so versuche ich das auch mit anderen Menschen. Ich möchte ja eine Offenheit, eine Ehrlichkeit. Ich möchte einfach wissen, woran ich bin. Und so versuchen wir auch, oder so versuche ich mit Spielern umzugehen. So habe ich es als Trainer gemacht und jetzt auch, wenn Entscheidungen anstehen, mit den Spielern offen umzugehen, ehrlich umzugehen, diese Dinge zu kommunizieren und natürlich trotzdem immer dann auch weiterhin die Perspektive zu sehen. Also man kann ja auch Dinge entwickeln. Also nur weil es heute eine negative Entscheidung gibt oder einen negativen Kommentar, muss es ja nicht heißen, dass das in Zukunft wieder so ist. Man kann Dinge auch positiv entwickeln und den Spieler ja auch immer noch als Menschen sehen. Ne? Also ich glaube, das ist wichtig, dass es immer nur eine Facette ist im Leben, über die wir sprechen. Und ja, volle Ehrlichkeit und dann volles Commitment auf die weitere Zusammenarbeit oder wenn auch mal eine Zusammenarbeit beendet wird, dann eben darauf, dass man natürlich trotzdem als Mensch miteinander verbunden bleibt und das ja alles im besten Sinne versucht zu entscheiden. Und ich glaube, die Spieler wissen ja, dass wir uns entscheiden müssen, ne? Dass der Trainer nur 11 Spieler aufstellen kann, nur 5 einwechseln kann, dass wir nicht irgendwie, also nicht 40 Leute im Kader haben können, das ist ja jedem klar. Und dann geht es nur darum, eine Glaubwürdigkeit aufzubauen, dass diese Dinge keine persönlichen Entscheidungen sind, weil man es irgendjemandem nicht gönnt oder jemand anders lieber hat oder so, sondern dass das wirklich eine Entscheidung ist, auf sachlichen Argumenten aufgebaut und diese Dinge dann zu vertreten.
Wie wichtig ist denn jetzt für dich so ein Trainingslager, was ansteht in Spanien? Dann bist du 4, 5, 6 Tage mit der Mannschaft ganz eng zusammen. Wirst du das nutzen, um ganz viel mit den Jungs zu reden oder auch zu beobachten? Oder sagst du, das ist so eine Zeit, da habe ich sie die ganze Zeit um mich, da kann ich mir mal wirklich Zeit, eine Stunde oder was nehmen, mit Spieler XY zusammensetzen. Ist das wichtig für deinen Job jetzt gerade, so eine Zeit?
Ja, schon. Also ich glaube, man darf das Trainingslager nicht überbewerten, was so Gespräche angeht, weil es dann doch schneller rum ist, als man denkt. Auch da ist es ja so, wir trainieren dann 2-mal am Tag. Die Jungs sollen sich auch mal erholen von den Trainingseinheiten. Sie haben vielleicht Behandlungen, haben vielleicht noch einen Termin auch mit einem Co-Trainer für Video oder so. Es ist jetzt nicht so, dass ich da einfach völlig frei über deren Zeit verfügen kann. Aber dann natürlich wird es so sein, dass man da auch mal Gelegenheit findet, hier und da noch Gespräche zu führen, sowohl mit Mitarbeitern als auch mit Spielern. Und das betrifft ja dann nicht nur mich, sondern es ist ja dann für die ganze Gruppe so, dass da sicherlich die Kommunikation noch mal etwas größer sein wird, als sie ohnehin auch hier vor Ort schon ist.
Kann es sein, dass du dich eventuell dann auch noch mal mit 9 Spielern beschäftigen musst? Oder ist das jetzt in der Winterpause für Preußen Münster kein Thema, noch mal nachzulegen oder zu gucken, was man machen kann zur Rückrunde? Seid ihr zufrieden mit dem, was ihr habt?
Wir sind zufrieden mit dem, was wir haben. Also das hatten wir vorhin ja auch schon, die Bewertung der Hinrunde, die fällt sehr positiv aus bei uns, basierend auf Leistung und auf Ergebnissen und eben auch auf den Potenzialen, die wir noch sehen. Also wir glauben fest daran, dass wir in der Rückrunde noch besser werden können, als wir es in der Hinrunde schon waren, mit der Gruppe, die wir haben, mit den Spielern, die wir haben. Von daher macht es ja hochgradig Sinn, auch an diesen Spielern weiter festzuhalten. Und da jetzt nicht irgendwas in die Gruppe zu holen, was gar nicht zu uns passt. Wir schließen nicht aus, dass wir was machen, weil es natürlich immer so sein kann, dass im Laufe der Transferphase man irgendwo nochmal einen Bedarf erkennt für sich oder auch eventuell schon einen Vorgriff auf die neue Saison tätigen kann. Von daher wäre es jetzt natürlich fahrlässig, das auszuschließen. Und im Hintergrund arbeitet David Nihus ja mit unserem Scouting-Team sowieso immer daran, den Markt im Blick zu haben, damit man kurzfristig agieren kann. Es ist aber eben auch kein Automatismus, wenn wir jetzt sagen, wir haben verletzte Spieler, beispielsweise auf der Innenverteidigerposition mit 2 Kreuzbandrissen, dass wir jetzt sagen, wir müssen auf der Position was machen. Wir haben das momentan ja gesehen, dass wir das ganz gut hinkriegen mit den Jungs, die wir hier haben. Ähnlich kann es auf anderen Positionen aussehen, weil wir auch durchaus in der Lage sind, flexibel mal zu schieben und Spieler auf den ersten Blick fremden Positionen dann einzusetzen. Von daher ja, ist es nicht ausgeschlossen, aber auch jetzt kein Automatismus, dass wir sagen, wir müssen was tun.
Ich habe noch eine Frage zu Kiel. Ich finde das ganz spannend. Du hattest zwar gesagt, ja, wir haben das alles im Team gemacht und Team entschieden, aber ich glaube schon, dass so eine Station wie Kiel, so ein relativ kleiner Verein, der dann gewachsen ist, eine gute Schule war, weil du musstest, glaube ich, schon mehr machen, als wenn du direkt bei einem größeren Bundesligisten angestellt wärst. Also ich glaube, gefühlt, wenn ich das so von außen betrachte, war das gerade richtig, bei so einer kleinen Geschichte einzusteigen, weil du im Grunde genommen noch mehr praktisch arbeiten musstest, als beispielsweise in so einer Position bei einem Bundesligisten.
Auf jeden Fall. Ich weiß sogar nicht mal, ob so ein Weg wie meiner bei einem größeren Club überhaupt möglich gewesen wäre. Also, dass jemand da einsteigt als U16-Trainer.
Plus Sales und Marketing auch irgendwie zusammen. Ne?
Weil ich habe zwischendurch dann mal irgendwie ein paar Monate im Medienbüro gesessen und dann saß ich im Trainerbüro und war Teammanager und irgendwann war ich organisatorischer Leiter und saß mit dem Geschäftsführer in einem Büro. War also quasi so der Azubi damals von Uwe Stöver, dem Geschäftsführersport. Also das ist ein Weg, der, glaube ich, es ist blöd, wenn ich sage, das wäre woanders nicht möglich, aber ich glaube, das ist schon sehr, sehr speziell gelaufen und war dann
eher unüblich, ne?
Total unüblich und lag sicherlich daran, dass ich das Glück hatte, in einen kleinen Verein zu kommen, der damals Regionalliga gespielt hat ursprünglich und dann ja auch aufgestiegen ist und irgendwie der Bedarf immer größer wurde und man mir dann auch immer mehr zugetraut hat und das einfach ein total glückliches Timing war und dadurch, klar, habe ich dann auch sehr, sehr profitiert, nicht nur von dem Aufstieg in Anführungszeichen, was meine Titel angeht, sondern auch von der tatsächlichen Arbeit, die ich verrichten durfte, weil das auch immer mehr wurde, immer komplexer wurde, immer vielseitiger und ja letztendlich natürlich dann auch in einer guten Vorbereitung für den Job des Sportdirektors endete.
Und so ein bisschen durch die Bundesliga mitzutingeln, sage ich mal, das war sicherlich auch noch wieder ein nächster großer Schritt. Ne? Das ist ja doch was ganz anderes, als wenn der zweite oder dritte Liga spielt, ne? Wenn man plötzlich in der Bundesliga angekommen ist.
Ja, im Alltag hat es eigentlich nicht viel geändert. Wir haben versucht, bei uns zu bleiben, einfach weiter unseren Job zu machen, weil wir ja wussten, was uns stark macht. Und daher war auch naheliegend, einfach diese Dinge weiterzumachen und es auf diese Art in der ersten Bundesliga zu versuchen. Aber natürlich, immer wenn es dann Richtung Spieltag kam, war das schon eine andere Welt. Also die Stadien sind größer, das Medieninteresse ist ein ganz, ganz anderes, überhaupt nicht zu vergleichen mit dem in der zweiten Liga. Wobei das auch schon sehr beachtenswert ist, aber erste Liga ist eine ganz andere Hausnummer. Und natürlich dann auch sportlich. Also das waren schon viele beeindruckende Gegner, die wir hatten, denen wir uns stellen mussten und natürlich dementsprechend auch ganz neue, am Ende dann doch neue Herausforderungen.
Hast du so ein Highlight bislang, was du erlebt hast, wo du sagst, das werde ich nicht vergessen, das war einfach ein Riesending?
Also natürlich muss man den Aufstieg nennen. Das Spiel gegen Düsseldorf, in dem wir dann zu Hause den Aufstieg klar gemacht haben und die Nacht durchfeiern und dann auch die nächsten 2-3 Tage in Kiel durchgefeiert haben. Das war ein besonderes Erlebnis. Ich muss immer auch an die, ich sage jetzt mal, Corona-Saison denken. Wir waren im Aufstiegsrennen damals dabei, 2020/21, und mussten dann irgendwann im März für 2 Wochen in Quarantäne. Sind gerade wieder rausgekommen und mussten dann erneut für 2 Wochen in Quarantäne und haben zusehen müssen, wie andere Mannschaften uns vorbeiziehen, Spiele gewinnen, Punkte sammeln. Und als wir dann rauskamen, war es eigentlich hoffnungslos. Und die Jungs hatten sich aber in den Kopf gesetzt, diese einmalige Chance nutzen zu wollen oder zumindest sich nicht hinterher vorwerfen zu müssen, zu früh die Flinte ins Korn geworfen zu haben. Und was wir in der Zeit erlebt haben, das war eine wahnsinnig intensive Zeit. Wir sind total zusammengewachsen als gesamte Gruppe, Spieler und Staff und haben dann tatsächlich die ersten Spiele, ich weiß gar nicht mehr, wie viele es waren, alle gewonnen und hatten es dann die letzten beiden Spiele selber in der Hand. Und auch wenn es am Ende nicht gereicht hat, weil es leider so ein bisschen die Kraft ausgegangen ist, ist das schon eine Phase so März bis Mai, da haben wir so viele verrückte Dinge erlebt, die ja eigentlich im Profifußball undenkbar gewesen wären vorher mit Quarantäne und Hotelquarantäne und allem Möglichen. Und wie die Jungs das angegangen sind oder wir alle, auch der ganze Staff, das war schon eine besondere Zeit.
Hier in Münster hat es ja den Klassenerhalt damals gekostet. Ne? Also ich kann mich daran erinnern, die Mannschaft war, glaube ich, die längste, die überhaupt in Quarantäne oder nicht trainiert hat, weil Malte Metzelder damals immer hoffte, dass die Saison abgebrochen wird. Dann sind sie, glaube ich, 2 Wochen später als alle anderen angefangen zu trainieren, hatten dann 3 Spiele pro Woche mitunter und dann hat auch nichts mehr hingehauen. Dann war es vorbei mit dem Liga-Halt. Das war für Münster ein bitterer Schritt damals.
Das war aber 2019/20?
Ich überlege gerade, wann war der Abstieg genau?
Weil also wir sind in der, als Corona kam, in dem...
Also das war in dem Jahr, als diese Pause war, der ganze Liga-Betrieb flach lag.
Da sind wir sehr früh wieder angefangen zu trainieren.
Ja, und hier ganz spät.
Und wir sind dann aber in der darauffolgenden Saison sehr, sehr gut gestartet und ja, mussten dann leider, als es so in die Crunch-Time ging, im Aufstiegsrennen waren wir zweimal weggesperrt für jeweils 2 Wochen. Das war schon brutal. Aber auf der anderen Seite muss ich sagen, immer wieder, wenn ich Leute aus der Zeit treffe.
Das ist auch eine Erfahrung gewesen, ne?
Es ist eine total krasse Erfahrung irgendwo gewesen, weil ich glaube, sowas hat es in der Intensität im Profifußball auch selten gegeben. Ich erinnere mich daran, dass Dynamo Dresden ein ähnliches Thema hatte, ich glaube in der Vorsaison im Abstiegskampf und die sind abgestiegen dann mit jeweils alle 3 Tage gespielt. Eine krasse Erfahrung und wie gesagt, auch wenn es für uns nicht positiv geendet ist, sportlich, sind da so viele Dinge hängen geblieben im zwischenmenschlichen Bereich und es war so eine hohe Intensität, die wir alle an den Tag gelegt haben. Dass das schon besonders war, in so einer Gruppe mal dabei zu sein, die so viel Leidenschaft, so viel Herzblut in eine Sache gibt und dann leider auch nach der verlorenen Relegation total leer war.
Ich wollte noch mal kurz in Sachen Druck, du hast einmal den Druck angesprochen, fragen. Was kann man Spielern, Trainern raten oder auch einem Sportdirektor oder wie gehst du mit Druck um, wenn da Druck auf einem liegt, weil es vielleicht nicht so gut läuft, weil die Erwartungen hoch sind, also weil Druck hemmt ja im Grunde genommen auch ein Stück weit und Fußball ist ja so gefühlt immer mehr Kopfsache. Wie geht man mit sowas um, mit so einer Erwartungshaltung oder wenn es mal 4 Spiele nicht so gut lief?
Also wo du Erwartungshaltung sagst, denke ich erstmal zuallererst an Erwartungsmanagement. Also ich glaube, dass wir uns im Fußball manchmal auch ein bisschen unnötig Druck aufbauen. Natürlich wird von außen immer gefragt, was ist denn das Ziel und wo wollt ihr denn stehen? Und ach, guckt doch mal, wo ihr jetzt gerade steht. Da wird dann immer die Tabelle hervorgehoben. Jedem von uns ist klar, dass es am Ende um eine Tabelle geht und um Ergebnisse und dass am 34. Spieltag abgerechnet wird. Aber auf dem Weg dahin, glaube ich, muss man schon schauen, dass man ein vernünftiges Erwartungsmanagement hat und dann vor allem auf die Dinge schaut, die man selber beeinflussen kann und nicht jeden Tag sich treiben lässt von Ergebnissen, von Tabellensituationen oder ja, irgendwelchen anderen Dingen, die Druck machen können, sondern vor allem auf das schaut, was man selber beeinflussen kann. Und das heißt nicht, dass die Dinge weg sind. Also ich kann ja nicht die Augen verschließen vor allem drumherum. Aber die Frage ist, was hilft es mir in meiner täglichen Arbeit, wenn ich mir jeden Morgen die Tabelle anschaue? Ich glaube nicht, weil mein Antrieb ist, ich möchte jedes Spiel gewinnen. Ich möchte jeden Tag so gut sein wie irgendwie möglich. Ich möchte mich jeden Tag so gut wie möglich in unsere Gruppe einbringen. Jeder Spieler möchte jeden Tag sich verbessern im Training. Und da braucht es keine Zusatzmotivation. Und ich glaube, wenn man das so sieht, wenn man versucht, sich sachlich diesen Dingen zu widmen, was kann ich denn heute tun, um heute besser zu werden? Und wenn man diese intrinsische Motivation aufrecht erhält, für sich persönlich und für die Gruppe, dann, glaube ich, ist man sehr, sehr nah bei sich. Und dann hat man trotzdem Druck, aber der kommt von innen. Das ist ein guter Druck. Das ist dann so dieser Antrieb, diese Ambition, die man selber hat. Und von daher, ich habe das, glaube ich, ganz zu Beginn mal gesagt, ich unterscheide ein bisschen zwischen Erwartung und Ambition. Ich finde, die Erwartung, die sollte man nicht allzu hoch hängen, die Ambition ist immer da.
Dann frage ich nochmal was anderes. Wenn du nach Hause kommst abends nach einem langen Arbeitstag, wie schaltest du dann ab? Ist Fernsehen an oder Buch oder Hörbuch oder was ist so dein Ding? Gehörst du noch zu denen, die ganz viel lesen oder eher hören?
Ich habe einige Bücher, aber ehrlich gesagt sind die aktuell noch in meinen Umzugskartons versteckt.
Welche Art denn? Sagen wir mal so Romane oder Biografien oder was ist so das, was du am liebsten liest? Krimis?
Nee, Krimis gar nicht. Vereinzelt ist mal ein Roman dabei. In der Regel sind es eher Sachbücher. Also ist dann eher die harte Kost, sage ich mal. Da geht es um Politik, um Wirtschaft, um Gesellschaft. Und das tatsächlich wird häufig mittlerweile auch mal durch ein Hörbuch ersetzt, weil es mir dann doch ein bisschen leichter fällt. Dann kann ich mal auf einer längeren Autofahrt, wenn ich irgendwie, ich fahre auch gerne mal spät abends oder nachts, wenn die Straßen frei sind, dann ist so ein Hörbuch irgendwie ganz, ganz hilfreich und dann bleibt das Buch vielleicht doch mal eher im Regal stehen. Fernseher ist nicht mal eingestöpselt aktuell, also der ist tatsächlich auch noch aus, weil ich diese Beschallung dann abends auch nicht mehr unbedingt brauche. Ich höre gerne Musik, wenn ich zu Hause bin. Und ja, momentan bin ich auch noch nicht gar nicht wahnsinnig viel zu Hause. Ich habe noch keine Küche. Die wird erst noch geliefert.
Brauchst du die?
März. Ja, ich weiß nicht, hast du was gehört oder wie? Wurde dir was gesteckt? Nee, also als ich erzählt habe, die Küche wird im März geliefert, da kam dann öfter mal der Spruch, die brauchst du doch gar nicht. Ich gehe tatsächlich sehr, sehr gerne essen. Das ist so eigentlich der größte Luxus, den ich mir gönne.
Sich selber was zu kochen allein ist doch auch doof, oder nicht?
Ja, und dann die Küche aufräumen.
Ja,
und
alles. Genau. Soll ich mir abbestellen?
Ja. Mach ein Gastzimmer raus.
Sie ist bestellt, sie wird im März geliefert und dann werde ich wahrscheinlich auch ein bisschen mehr Zeit zu Hause verbringen. Trotzdem werde ich auch weiterhin dann viel essen gehen, weil ich das einfach genieße, abends irgendwo im Restaurant zur Ruhe zu kommen. Entweder, wie gesagt, mit anderen Menschen mich über spannende Dinge zu unterhalten oder auch ab und zu gehe ich mal alleine essen, einfach um so ein bisschen wirklich komplett abzuschalten und die Ruhe zu genießen. Das wird auch in Zukunft häufig so sein. Aktuell ist es fast jeden Tag so.
Aber die ganz normale Kost oder bist du Veganer oder was ja nun auch viele sind oder Vegetarier oder sagst du, ich kann auch mal das Schnitzel mit Pommes und Salat essen?
Geht alles. Es kann das Schnitzel mit Pommes und Salat sein. Es kann aber auch mal was Veganes sein. Ich finde das sehr spannend, was die letzten, ich weiß nicht, ich habe es, glaube ich, das erste Mal kennengelernt, so 2018, so richtig, weil wir damals bei Holstein viele Veganer in der Mannschaft hatten. Total viele spannende Sachen, richtig gute Sachen, wo ich dann auch kein Fleisch brauche, sondern da auch gut mal für ein paar Tage drauf verzichten kann. Aber ich bin da sehr, sehr vielseitig.
Hast du denn noch einen großen Freundeskreis in Münster, der sich vielleicht auch wieder gefreut hat, dass der Jan wieder da ist?
Also, oder ist der in Kiel sogar größer, weil du da noch lange gewesen bist? Ne?
Ja. Ja, ich würde sagen, das tut sich nicht viel. Also ich hatte natürlich in Kiel sehr viele, ich sage jetzt mal Bekannte, rund um den Fußball herum. So richtige Freundschaften sind dann schon noch mal ein bisschen anders zu bewerten. Da gab es auch ein paar von im Fußball und da gab es auch ein paar rund um den Fußball herum. Die gibt es aber in Münster auch und das ist mir zum Glück gelungen, über die ganzen Jahre diese Freundschaften auch aufrecht zu erhalten. Sicherlich nicht alle und es sind auch nicht mehr alle in Münster, sondern einige auch in ganz Deutschland verteilt, aber ich habe hier noch einen Freundeskreis und werde wahrscheinlich jetzt auch die ein oder andere Beziehung wieder intensivieren können und man lernt ja auch immer neue Leute kennen.
Absolut. Ich habe noch eine Fußballfrage.
Gerne.
Das finde ich ganz, ganz spannend. Es geht ja auch darum, so einen Team-Spirit zu schaffen im Team, eine gute Stimmung im Team. Jetzt ist Profifußball schon ein hartes Geschäft, aber wie schafft man es? Was sind da deine Ansätze, diesen Team-Spirit und auch diese Freude am Fußball zu erhalten, dass ein Team funktioniert und auch Lust hat, miteinander zu kicken?
Ich glaube, dass grundsätzlich die Fußballspieler da erstmal Lust drauf haben. Also es mag auch welche geben, die vielleicht so als Egoisten unterwegs sind, denen es nur um sich selber geht. Da wird es für uns immer darum gehen, die gar nicht erst zu Preußen Münster zu holen, weil die sind hier fehl am Platze. Also aus meiner Sicht sind die im Fußball generell fehl am Platze, aber
Aber ganz ehrlich, in der Bundesliga sonst sind die Spieler nicht alle Ich-AGs. Letztendlich geht es nur.
Na, ich wollte das gerade noch ein bisschen ausführen. Also ich finde, wer grundsätzlich als Egoist durchs Leben geht und nur auf sich schaut, da ist meine persönliche Meinung, dass dann Fußball eigentlich die falsche Sportart ist. Man kann das ja sicherlich in anderen Sportarten, in Einzelsportarten sehr gut umsetzen. Im Fußball halte ich das für sehr schwierig und für nicht erfolgsfördernd. Und wie gesagt, das kann jeder andere Verein ja machen, wie er will. Ich glaube, dass wir bei Preußen Münster gut daran tun, diese Spieler, die wirklich das eigene Wohl über die Mannschaft stellen, die gar nicht hier im Verein zu haben. Und trotzdem ist es natürlich so, dass jeder Spieler seine eigenen Ziele auch irgendwo verfolgt. Das ist klar. Und ich glaube, wenn wir sagen, dass wir frei sein wollen von Eitelkeiten und so, dann geht das nie zu 100%. Jeder Mensch bei uns, nicht nur jeder Spieler, sondern auch jeder Mitarbeiter hat irgendwo für sich Ziele, die er verfolgt, hat auch hier und da eine gewisse Eitelkeit vielleicht, weil ihm dann doch irgendwas wichtig ist.
Es ist ja ganz normal. In jedem Unternehmen, wo Menschen zusammenkommen, da passiert sowas, ne?
Genau, absolut. Und ich glaube, da ist das ganz Entscheidende dann, diese Dinge aber zu sehen, einschätzen zu können, auch ganz ehrlich zu besprechen und dann einfach so zusammen zu puzzeln, dass es am Ende passt, dass es sich dann irgendwie nicht widerspricht, dass es sich nicht im Wege steht, sondern dass es sich sogar gut ergänzt. Und deswegen, ich habe vorhin schon mal von Rollen gesprochen. Ich glaube, das ist innerhalb der Mannschaft auch ganz wichtig, dass jeder Spieler auch ein Verständnis hat und zwar ein mit uns gemeinsames Verständnis von seiner eigenen Rolle in dieser Gruppe. Es kann nicht jeder Spieler der Anführer sein. Es kann auch nicht jeder Spieler der Künstler sein, der was Besonderes macht. Wir brauchen ganz, ganz viele verschiedene Typen in der Mannschaft. Wir brauchen auch genauso den, der einfach nur in Anführungszeichen fleißig trainiert, sich reinhaut, Druck macht von hinten, da ist, wenn er gebraucht wird, aber vielleicht dann auch vom Seitenrand, von der Bank die Mannschaft unterstützt. Oder jemand wie Rambo beispielsweise, der natürlich für sich den Anspruch hatte, als er nach Kiel kam, Stammspieler zu werden. Mhm. Der es aber in den ersten Spielen noch nicht war, weil wir einfach mit Philipp Sander, mit Luis Holtby, mit Marvin Schulz, wir hatten ein paar Spieler, die für ähnliche Positionen in Frage kamen, die erstmal vorne standen. Und Rambo hatte zwar die Ambition, sich an denen vorbeizukämpfen, hat aber auch noch das Rollenverständnis gehabt, dass er sich erstmal hinten anstellt und der Mannschaft dient. Und so gibt es, glaube ich, ganz viele verschiedene Rollen. Den Stammspieler, den Herausforderer, den Ergänzungsspieler, wie auch immer. Und diese Dinge müssen immer zusammenpassen. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Ne? Also es gibt ja noch ganz viele andere Facetten dieser Rolle. Was bist du für ein Typ in der Kabine? Bist du der Laute? Bist du der Leise? Was bringst du ein in die Gruppe? Und da gibt es ganz, ganz viele Facetten. Und es ist unsere Aufgabe, die Dinge so zusammenzubringen, dass jeder Spieler, jeder Mensch, der sich in unserer Gruppe bewegt, so sein kann, wie er ist, auch seinem Antrieb folgen kann und mit diesem Antrieb aber niemandem anderen im Weg steht oder zumindest nicht der Gruppe als Ganzes im Weg steht.
Aber da hilft es ja, wenn ihr als Trainerteam, als Sportdirektor Transparenz und Offenheit vorlebt, weil sonst würden Konflikte schwelen, ne? Würden sich vielleicht auch Grüppchen bilden. Also dass wirklich offen über alles geredet werden kann und dann auch Konflikte auch schnell gelöst werden können, dass so Sachen nicht schwelen. Das ist, glaube ich, in Mannschaften schwierig, wenn da so Sachen schwelen, wenn sich die Gruppe, das wird ja immer größer, ne, unterm Deckel.
Ja, klar. Also ich glaube, jeder Spieler muss wissen, woran er ist. Das sind Dinge, die der Trainer und die wir einordnen müssen. Jeder Spieler muss wissen, welche Rolle oder in welcher Rolle wir ihn sehen. Und wir müssen auch wissen, in welcher Rolle der Spieler sich sieht. Mhm. Das ist ganz wichtig, weil sonst läuft man aneinander vorbei. Und dann wundern wir uns irgendwann, warum der Spieler unzufrieden ist mit der Rolle, die wir ihm andenken. Das funktioniert nicht. Und natürlich innerhalb der Gruppe muss auch offen kommuniziert werden. Es muss klar sein, wir haben jetzt wenig scharfe Regeln, ne? Aber es gibt ein paar Leitplanken, die für unsere Gruppe wichtig sind. Und die muss jeder kennen, damit er nicht aus Versehen mal oben drüber steigt und dann wieder eingefangen werden muss. Das ist schon wichtig.
Dann
bleibt eigentlich nur noch deine Abschlussfrage.
Meine Abschlussfrage, die ich immer stelle. Jan, was ist dein Lebensmotto?
Oh, jetzt habe ich mich nicht vorbereitet. Ich habe kein Lebensmotto tatsächlich.
Also, aber eine Philosophie?
Ich glaube, ja, die Philosophie ist schon, dass ich versuche, jeden Tag die Dinge zu machen, die mir Spaß machen. Also ich denke nicht so wahnsinnig viel an morgen und übermorgen. Ich mache jeden Tag was mir Spaß macht, aber ich mache das mit voller Leidenschaft, mit voller Hingabe und versuche das so gut wie möglich zu machen. Und dann ist meine Erfahrung, dass sich daraus immer richtig gute Dinge auch ergeben und die Zukunft schon irgendwie gut sein wird, solange man jeden Tag versucht, die Dinge mit Leben zu füllen.
Ja, prima. Können wir eigentlich nur sagen, herzlichen Dank für das Gespräch an Opus.
Dankeschön.
Und weiterhin viel Erfolg mit und bei Preußen Münster.
Ja, vielen, vielen Dank. Auch alles Gute.
Dieser Podcast wird präsentiert von Bode, Ihrem Energieberater. Beratung, Planung, Fördermittel und Finanzdienstleistungen, alles aus einer Hand. Unter www.bode.ms.